Börsenradio Network AG. Top-Thema des Tages.
Mein Name ist Moimir Linker und ich bin CEO der Axis International, der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich.
Guten Morgen, schöne Grüße nach Zürich. Hallo, Herr Linker.
Ja, guten Morgen, Herr Heinrich, und guten Morgen, liebe Zuhörer. Begrüße alle an diesem grünen Donnerstag ganz herzlich.
Warum sind die Börsen so krisenfest? Wir haben ja so eine Art Krisenhopping. Okay, wir können sie alle aufzählen. Wir wissen ja alle, Corona-Krise, Lieferkettenprobleme, Chipmangel, hohe Energiepreise, Putin-Ukraine-Krieg kommt dazu, dann noch höhere Ölpreise, noch höhere Gaspreise, noch höhere Lebensmittelkosten, Ultrainflation, man kann es ja steigern in der Wortwahl. Die meisten Firmen werden auf jeden Fall 2022 weniger verdienen als 2021 durch höhere Kosten. Ja, und trotzdem steigen die Börsen. Warum?
Ja, das ist jetzt bereits dieser eine Satz, lieber Herr Heinrich, würde genügen, dass wir dieses ganze Interview füllen und wahrscheinlich noch weit darüber hinaus. Wir haben heute viel vor, wir müssen das etwas strukturiert angehen. Die Börsen sind fest, die Börsen sind krisensicher. Ich würde das so nicht stehen lassen. Ich meine, wir hatten ja den DAX, sprechen wir zunächst mal über den DAX. Wir haben ja den DAX gehabt bei knapp 16,3. Wir kämpfen mit der 14.000er Marke. Das ist also schon eine Menge Holz. Also das muss man schon sagen. 2.300 Punkte im DAX von der Spitze ist schon eine Menge Holz. Wir müssen das ein bisschen differenzieren. Wir haben die Situation seit Beginn des Jahres. Im Januar kam die Angst auf. Wir haben überall Allzeithochstände gehabt, so um die Jahreswende. Dann kamen die ersten Problemwochen zu Beginn des Jahres 2022. Inflationsangst kam hoch, steigende Zinsenthematik kam hoch. Und dann kamen die ersten Abstürze, dann kam der Krieg. Nach dem Krieg ist es massiv runtergegangen, aber dieser Absturz, was quasi unmittelbar nach Beginn des Krieges, der hat sich also wie gesagt weitgehend kompensiert. Nicht weitgehend, er hat sich noch lange nicht kompensiert, aber zumindest die Tiefstände wurden deutlich, deutlich verlassen. Das werden wir später auch bei unserem Depot sehen. Gut, was haben wir für eine Situation, was machen wir aus dem Ganzen? Wir werden zwangsläufig immer wieder über den Krieg sprechen müssen, weil er sehr stark verbunden ist mit dem Thema Inflation und mit dem Thema Zinsen. Das steht außer Frage. Normalerweise kennen Sie ja meinen Leitsatz und liebe Zuhörer, Sie kennen auch, die Märkte sind nicht logisch, die Märkte sind psychologisch. Aber so unlogisch sind sie ja gar nicht. Wenn wir uns vorstellen, dass wir eine Zinssituation haben, wo wir in Amerika mitten in den Trippelschritten sind, die ersten sind erfolgt. Man sprach von 5 Zinsanhebungen, jetzt ist es April, jetzt sind wir Ostern und es ist genau eine geschehen. Selbst wenn die nächsten folgen, und ich wiederhole mich noch einmal, dann sehen wir einen klassischen Shift. Wir sehen Shift zwischen den Realzinssituationen und zwischen den Situationen, die sich tatsächlich auch, ja, wie soll ich sagen, die sich hier abbilden, nämlich, unterbrechen Sie ruhig.
Und die USA wird sich ja beeilen müssen. Jetzt haben wir 8,5%. Die Verbraucherpreise in den USA sind seit März so gestiegen wie seit über 40 Jahren nicht mehr. Klar, dabei spielen natürlich die Ölpreise eine wichtige Rolle. Die US-Notenbank wird mit Zinserhöhungen reagieren. Also wird es viel, viel, viel Zinsen in sehr, sehr, sehr kurzer Zeit geben?
Nein, wird es nicht. Wie ich da schon gesagt habe, wir haben April und es ist genau ein Trippelschritt passiert. Und nehmen wir mal an, es kommt tatsächlich noch 4 weitere. Und lassen Sie von mir aus einen dabei sein, der sogar 50 Basispunkte sein wird. Dann sind wir mit dem Leitzins Ende Jahr zwischen 1,5-1,75%. Das ist historisch betrachtet, das habe ich schon öfter gesagt, immer noch ein Witz. Demgegenüber steht eine Inflation von 8%. Ich bin immer noch der Meinung, und das habe ich immer gesagt, dass die Inflation zurückkommen wird. Und sie wird auch zurückkommen, weil wir haben eine Kriegssituation, das pusht die Preise nach oben. Diese Inflation ist energiegetrieben, das wissen wir. Und das Ganze wird natürlich befeuert durch die Diskussion Ölembargo, Russland, ja, nein, Versorgungsengpässe, Lieferkettenproblematik, das alles wird befeuert. Und wir haben ja jahrelang, Sie dürfen nicht vergessen, wir haben jahrelang, erinnern Sie sich an unsere Gespräche von 16, 17, 18, 19, 20, 21 und das Schöne ist am Internet, dass man das alles zurückverfolgen kann, wir haben eine nicht vorhandene Inflation, das heißt, das Pegel ist absolut bei Null gewesen und jetzt schlägt das Pegel natürlich in die Gegenrichtung, das Pegel wird auch wieder zurückkommen und das Pegel wird sich auch wieder einpendeln. pendeln. Das liegt allein in der Natur der Geschichte. Aber kommen wir zurück. Wie gesagt, die Gründe sind klar. Lieferkettenproblematik, aber gerade Energie in erster Linie. So, irgendwann wird der Krieg zu Ende sein und irgendwann wird sich die Sache wieder normalisieren und irgendwann Russland wird von der Weltkarte nicht verschwinden und russische Energie wird man nach wie vor brauchen. Das ist völlig klar. Ich wollte nicht darüber spekulieren, wie der Krieg zu Ende geht und was mit Putin sein wird und was mit der Funktion Russland sein wird. Das sind Spekulationen. Was aber Fakt ist, dass Russland nicht verschwinden wird und dass die Energie gebraucht wird. Aber jetzt kommen wir zurück zu den Kernpunkten, nämlich Inflation 8%. Die Notenbanken weltweit sprachen immer darüber, dass man eine Inflation von etwa 3% anstrebt. Das heißt im Klartext, man wird eine Inflation von 4% definitiv dann auch akzeptieren. Aber das wiederum bedeutet, dass wir mit dem Realzins immer noch dann so tief negativ sind, wie eigentlich zu Beginn der Nullzinspolitik. Nämlich, wenn wir uns das anschauen, ja, Leitzins 1,75%, lassen wir das dahin stehen, und eine Inflation von 4%, dann heißt es immer noch, dass wir mit dem Realzins sehr, sehr negativ sind.
Ja, und genau, und das ist ja,
das, wo alle kalkulieren.
Ja, aber das ist ja auch, ich glaube, die große Herausforderung, Negativzinsen, Strafzinsen noch auf dem Bankkonto, dann muss man noch 8% Inflation wegpacken, da muss man sich ganz schön anstrengen, um überhaupt einen Kapitalerhalt erreichen zu können.
Ja, selbstverständlich. Und das ist ja genau das, worüber wir die letzten Jahre, das letzte halbe Jahrzehnt, habe ich gesagt, wir sind am Anfang dieser Entwicklung. Und Sie denken bitte an meinen Durchlauferhitzer. Und Durchlauferhitzer bedeutet nichts anderes, dass sich die Staaten in einer Geschwindigkeit momentan entschulden, dass das natürlich großartig ist. Nämlich, ich habe das gesagt, wenn Sie immer wieder einen neuen Bond emittieren und wir haben eine Inflation von 8%, dann sind Sie nach 5,8 Jahren sind Sie schuldenfrei. Und genau das ist natürlich das, was passiert. Die Sparer werden enteignet. Der Durchlauferhitzer läuft auf Hochtouren, die Staaten entschulden sich und das ist genau der Punkt, den wir gerade ansprechen. Im Moment verlieren sie 8% ihres Geldes pro Jahr. Das heißt, dass die Schulden auch mit 8% pro Jahr schrumpfen. Und das ist das, worüber wir genau gesprochen haben. Und das wissen die Notenbanken ganz genau. Die Notenbanken sind nicht dumm. Sie kommunizieren auch miteinander rund um die Welt. Und genau das sieht man, diese Entwicklung, dass das eigentlich den Notenbanken und der Schuldensituation absolut in die Karten spielt. Die Sparer werden in einem Tempo enteignet, was wir in der Geschichte noch nie hatten, und die Schulden schrumpfen. Und genau das ist die Situation. Das heißt also, die Alternativlosigkeit der Aktie an sich, das, und auch das habe ich gesagt, das hat sich durch die Corona-Situation angebahnt und jetzt durch den Krieg hat sich das Ganze noch absolut verschärft.
Wird es dann wieder eine neue alte Asset-Klasse, Anlageklasse geben, eine Asset-Klasse, die fast eine ganze Generation von Anlegern gar nicht mehr kannte, Anleihen, also zumindest im Insti-Bereich, die dann doch sehen, okay, man könnte ein bisschen Zinsen in den USA bekommen?
Die gab es schon immer, diese Anlageklasse. Das war alles eine Frage des Risikos. Es gab immer Obligationen, die sogar 5, 6, 7% gezahlt haben und sogar im Investment Grade. Ich nenne jetzt nur ein Beispiel, den wir in den Depots haben. Das ist die Petroelos de Mexico. Ein BBB-Bond, immer so zwischen 100, 102 mit 5, 6% Coupons in US-Dollar. Das ist ein Bond, den man immer wieder in Einkommensdepots beimischen konnte. Das ist aber nur ein Beispiel für sehr, sehr viele dieser Beispiele. Das muss man dazu sagen. Also es war immer eine Frage des Risikos. Man musste viel Risiko eingehen oder höheres Risiko eingehen und da gab es durchaus Obligationen, die sehr, sehr gut bezahlt haben. Jetzt das schon mal dazu. Jetzt spezifisch auf Ihre Frage. Das ist auch immer im Auge des Betrachters. Bin ich ein Schweizer oder ein deutscher Investor und investiere ich beispielsweise in amerikanische Staatsanleihen, dann ist es durchaus möglich, dass die Rendite für die 30-Jährigen auf 3, 3,5% steigt. Die Frage ist, genügt es? Jetzt kommen wir da zurück zu dem Thema. Bei einer Inflation von 8% genügt das absolut mit Sicherheit nicht. Selbst bei einer Inflation von 4% wird es knapp. Und das ist das, wo wir als Realität in Zukunft mit leben müssen oder leben werden müssen. Wir werden eine Situation haben für die nächsten Jahre, dass wir Inflation zwischen 3 und 5% haben. Das wird zur Normalität gehören. Und es wird auch zur Normalität gehören, dass die Zinsen dann vielleicht bei 1 oder 1,5 oder 2% sind. Immer noch real sehr tief. Und das ist zu der Aktie weiterhin absolut keine Alternative geben wird. Und wenn ich in eine amerikanische Staatsanleihe investiere, selbst mit 3%, ja, dann habe ich immer noch das Fremdwährungsrisiko und dann wird es auch schon, dann wird es auch schon knapp. Das heißt also, der Alternativlosigkeit der Aktie wird man auch in Zukunft nicht mit Obligationen aus dem Weg gehen können. Als Opportunitäten, selbstverständlich, immer noch höheres Risiko, höherer Ertrag. Aber als Anlageklasse an sich gab es die Obligation, gibt es sie und wird sie auch immer geben. Es liegt immer im Auge des Betrachters und im Auge der Zielsetzung.
Wie Sie das Börsenradio Halinka Echtgelddepot umgestellt haben, das werden wir ja gleich erfahren. Mal allgemein davor noch, wie gehen Sie mit Kundengeldern um während der Kriegsneuphase? Ich nehme an, Kunden waren auch nervös, haben mit Ihnen viel telefoniert, um neue Strategien mit Ihnen diskutiert. Gibt es eine neue Kriegsstrategie quasi im Depot?
Nein, gibt es keine. Und das sind so Situationen, wo ich einfach sage, dass manchmal nichts zu tun die beste Entscheidung ist und manchmal es einfach auszusitzen ist das adäquate Mittel. Ich werde gleich noch auch auf eine Frage der Zuhörer zurückkommen, weil die mir in diesem Zusammenhang sehr, sehr plausibel und sehr wichtig auch erscheint. Es gibt Momente, da muss man was tun. Es gibt Momente, da kann man nichts tun. Und vor allen Dingen, wenn man nachhaltig und wenn man langfristig investiert und nicht anfängt rumzuzocken. Natürlich war es ein Paradies die letzten Wochen für Daytrader oder für Händler oder wie auch immer. Aber das ist etwas, wo wir uns sehr weit von entfernt halten. Das wird auch so bleiben. Wir bleiben bei der Langfristigkeit natürlich. Wir bleiben bei der Nachhaltigkeit. Der beste Schutz für, wenn wir das Thema Inflation nochmal in diesem Zusammenhang aufgreifen, der beste Schutz vor Inflation ist Cashflow. Dividendentitel sind Sachwerte und liefern diesen Cashflow. Die Aktie als Anlageklasse an sich hat ja Jahrhunderte überdauert und sie hat extreme Hochzinsphasen gesehen, extreme Volatilitätsphasen, extreme Inflationszahlen, sowohl negativ oder sowohl fast bei null, wie auch jetzt bei 10. Wir waren geschichtlich auch schon höher, das muss man auch schon sagen. Das ist alles das, was die Aktie als Anlageklasse nachhaltig überdauert hat. Und es gab und gibt und wird auch in Zukunft keine Anlageklasse geben, die so laufen wird wie die Aktie. Und deswegen ist die Nachhaltigkeit und Langfristigkeit steht absolut im Mittelpunkt.
Ja, dann steigen wir doch ein ins Börsenradio Halinka Echtgelddepot. Ich muss sagen, ich war positiv überrascht und es ist ja auch ein Sparsystem. Das heißt, Börsenradio legt pro Monat 1.000 Euro an zum Sparen und der Halinka kümmert sich um alles quasi. Ich muss auch sagen, ich gucke da nicht immer rein. Ich lasse das einfach laufen und dann, wenn wir mal ein Interview haben, gucke ich mal rein oder einmal im Monat. Ich war positiv überrascht, dass wir eigentlich schon wieder so hoch stehen von dem Verlust. Also wo stehen wir denn jetzt genau?
Also da kommen wir gleich genau zu. Sie haben noch nach den Veränderungen gefragt. Das kann ich mit einem Satz beantworten, keine. Wir haben jetzt das erste Mal einen relativ hohen Cashbestand, also relativ hoch. Der ist nicht sehr hoch, aber da komme ich auch im Detail zu. Ich möchte nur auf eine Frage des Zuhörers eingehen, nämlich die Situation Linker damals abgesichert, Corona-Zeit und diesmal nicht. Warum? Diese Frage kann man sehr klar beantworten. So komplex die Antwort auch in sich ist. Nämlich, bei Corona war die Situation so, dass es schlichtweg nicht absehbar war, wie weit die Märkte abstürzen. Nein, das war etwas komplett Unkalkulierbares, etwas Neues. Und wenn die Notenbanken damals nicht eingeschritten hätten, so massiv, wie es keiner erwartet hat, dann wäre der Markt noch weiter durchgesackt. Das ist definitiv das als Antwort dazu. Das heißt, es war eine absolute Vorsichtsmaßnahme vor weiteren Abstürzen. So, diesmal und hier seit Beginn des Krieges sprechen wir über eine Situation, wo die Volatilität so brachial ist, aber auch die Rückschläge ins Positive. Damit würde ich sagen, wir hatten mal einen Tag, wo der DAX bei, lassen Sie mich jetzt nicht lügen, aber er war irgendwo bei 12.400 oder 13.200 im Tief. Und ich müsste mal genau auf das Chartbild gucken. Ist auch nicht relevant. Wichtig ist, wir waren sehr, 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 wir waren 400, 500, 600 Punkte im Minus und der Tag wurde mit 5% beendet. Das heißt, wir haben genau an einem Tag von Tagestief zu Tageshoch eine Bewegung gehabt von nahezu 10%. Wenn Sie ein Absicherungsinstrument nehmen, nehmen wir zum Beispiel eben diesen MDAX, den wir immer mal wieder als breiten Index nehmen, mit einem 10-fachen Hebel. Das heißt also, wenn Sie gegen den Trend oder Sie kommen zum, das Timing passt nicht, dann haben Sie diese Absicherung in einem einzigen Tag verbrannt. Die Märkte sind 10% höher, das Depot ist auf dem gleichen Stand und 10% ist eine Menge Holz. Das aufzuholen, das ist dann schon, das tut weh. Also wenn man da einmal falsch liegt, dann hat man zwar die Sicherheit, man hat sich vor dem Absturz quasi bewahrt, aber wenn das Timing so ist, dann ist das, läuft man den Verlusten einfach lange hinterher. Und da abzuwägen, so eine Entscheidung zu treffen, ist es definitiv A, schwierig und B, wenn Sie solche Volatilitäten haben, dann ist die Absicherung definitiv kein richtiges Mittel. Und genauso wie auch das Depot zu verkaufen, und dann hat man es im Cash und dann, ja, die Inflation frisst es weg und dann kommen die Märkte zurück, man läuft dem Markt hinterher, kauft wieder ein, man handelt prozyklisch und das ist genau das, was dann natürlich letztendlich die Verluste
also
so horrend macht.
Also auch mal durchhalten. Ja, dann, ich habe mir es ausgedruckt heute Morgen, kurz nach Börseneröffnung. Mittlerweile sind die Kurse ja wieder ein bisschen anders. Also wir haben jetzt gesamt über 64.000 Euro drauf, ein bisschen Liquidität von 2.000, knapp 300 Euro und Depotwert runden wir es auf 62.000 Euro. Kann man eigentlich
zufrieden
sein.
Ich kann Ihnen die Zahlen jetzt real-time auf die Sekunde genau geben. Und ich würde sagen, wir schauen uns erstmal die einzelnen Titel an und dann werden wir uns der Gesamtentwicklung und den Zahlen auch genau widmen. Ich fange wieder an seit Kauf diese Titel. Fangen wir an mit Nvidia. Ein Plus von 158%. Dann die chinesische Byte, die sich sehr stabil, relativ stabil und gut gehalten hat, mit einem Plus von 120%. Swiss Life ins Plus gedreht. Wir haben eine Reihe defensiver Titel, die sich sehr, sehr stark erholt haben. Und da gehört die Swiss Life dazu. Jetzt ein Plus von 5%. Wir dürfen auch nicht vergessen, in diesem Zusammenhang, dass wir in der Dividendensaison sind, dass wir natürlich auch Dividenden bekommen. Und wir haben einige sehr starke Dividendentitel dabei. Dann die Apple, sehr erfreulich, ist die größte Position im Depot mit einem Plus von 136%. New Relic fängt an, sich zu erholen. Die Cloud-Schmiede in Echtzeit, ein top-innovatives Unternehmen, wo wir sehr viel von erwarten. Jetzt ein Minus von 26%, aber wie gesagt, scheint den Turnaround überwunden zu haben. Lonza, 29%. Sika, 21%. VAT, heute herausragende Zahlen gebracht. Plus von 192%. Basler Versicherung ins Plus gedreht. Plus 4,9%. Gehört ebenfalls zu dieser defensiven Familie. Ems Chemie, ein Wimpernschlag noch im Minus, minus 2,4%. Mastercard wieder auf dem Aufwind, plus 37,4%. Amazon, plus 3%. Swiss Re, die Top-Dividendenperle der Schweizer Wirtschaft. Plus der Rückversicherer natürlich, plus 12,5%. Hannover Rück, plus 4,8%. Geberit, plus 20,2%. PowerCell hat die 20 Euro wieder erobert, ein Minus von 37%. Bank Cantonal Vaduz, sehr, sehr erfreulich und sehr, sehr ein starkes Comeback, nunmehr plus 20%. Valora, auch erfreulich, plus 3,2%. Valora hat verkündet, wieder Dividende zu bezahlen, sollte diese Aktie nachhaltig helfen. Der Weg zu den Allzeithochs ist noch meilenweit weg. Die Aktie liegt etwa jetzt um die 165, 166 Franken. Allzeithoch war, glaube ich, bei 400. Kering, Top-Zahlen aus der Branche, noch nicht so in der Aktie angekommen, minus 11%. Cembra Money, der nächste sehr erfreuliche Schachzug von uns. Plus 8,7%. Gurit, plus 21%. Gurit hat heute verkündet, dass sie das deutsche Raumfahrt- und Luftfahrtprogrammgeschäft verkaufen. Sollte der Aktie und auch der Marge nachhaltig Auftrieb geben, bin ich sehr gespannt. Plus 20,3%. Software One, für mich sehr enttäuschend. Ich habe von diesem Papier eine Menge erwartet. Eigentlich seit Beginn des Krieges ging es massiv runter. Minus 41%. Alibaba, trotz der leichten Erholung, der Absturz war natürlich gnadenlos. Der hat auch dem Depot eigentlich wehgemacht, weil der Gewinn dort war exorbitant. Und jetzt sind wir 37% im Minus. Aber auf diesem Niveau werden wir uns von diesem Papier nicht trennen. PayPal eigentlich genau das gleiche in grün, minus 46%. Teladoc, minus 72%. Telemedizin war für mich die Zukunft, ist für mich die Zukunft. Wir werden die Position nicht vergrößern, wir werden sie aber behalten. Eigentlich genau wie die C3 AI. Minus 84%, das ist ebenfalls kein gutes Ergebnis. Und last but not least die Medmix, das ist das neue Unternehmen, was neu im Depot ist, das ist der einzige Neuzugang, minus 21% seit Kauf. Medmix ist ein Unternehmen, welches für die Pharma- und für die Kosmetikbranche Grundflüssigkeiten liefert, war ein Spin-off von Sulzer. Und das Problem war, dass der Herr Wechselberg als Russe Medmix ebenfalls natürlich ein Großaktionär ist, aber er liegt nicht über irgendwelchen Marken, die nachhaltig diese Sanktionen quasi das Unternehmen treffen. Drum ist es eigentlich sehr irrational, weil wir haben den Titel kurz vor der Bekanntgabe der Zahlen gekauft. Die Zahlen waren herausragend, alle Erwartungen wurden übertroffen. Dann begann der Krieg, dann kam die Sanktionswelle und rein psychologisch in diesem Zuge wurde Medmix abgestraft. Für mich ein herausragender Titel. Ich denke darüber nach, ob wir ihn nachkaufen, weil dieser Titel hat eine große Zukunft. Jetzt kommen wir zu den Zahlen an sich. Das Depot hat inklusive Cash jetzt eine Wertigkeit von 64.300. Wir haben das Allzeithoch des Depots gehabt im Januar bei 67.600. 3.000 Euro sind seit Beginn des Jahres dazugekommen. Wenn man die korrekt abdiskontiert, haben wir jetzt seit Beginn des Jahres eine Performance von exakt minus 7%. Und das ist respektabel, das ist in Ordnung. Das liegt bedeutend besser als viele Indizes, nicht nur der DAX, sondern auch Nasdaq und so weiter. Da liegen wir eigentlich gut dabei. Wir haben ja gesagt, dass wir das jetzt jahresmäßig genau messen. 7% kann ich leben, das Depot ist gut aufgestellt. Wir haben etwas Cash, um jetzt, wie gesagt, Positionen zu verstärken, nachzukaufen. Das wird auch in den nächsten Tagen passieren. Definitiv wird es passieren, bevor die Ertragssaison beginnt. Die nimmt gerade Fahrt auf, gestern mit soliden Bankenzahlen aus den USA und heute mit VAT, die uns auch unmittelbar betrifft. Ich denke, dass da noch Impulse zu erwarten sind, aber richtige Impulse wird es erst dann geben, wenn der Krieg zu Ende ist.
Mal so über den Daumen gepeilt, wir haben ja um die 26 Werte drin. Wie viel davon sind gute Dividendenwerte, die eigentlich auch Dividenden gut zahlen?
Also wir können das auch noch blitzartig durchgehen. Wir können das ja zählen. Also Sie zählen die Titel und ich sage, ich werde diese Titel nennen, die hohe Dividendenzahler sehen und Sie können sie bitte für mich addieren. Das ist die Swiss Life,
ja.
Das ist die Sika teilweise, das ist VAT, das ist Baloas, das ist Ems Chemie, das ist Swiss Re, das ist Hannover Rück, das ist Bank Cantonal Vaduz, Valora, Cembra und die Medmix.
So, 1, 2, 3, 11. 11 Titel mit Dividenden. So,
Gurit gehört auch noch dazu, also 12, also etwa die Hälfte. Mhm. Ja, genau. Das ist diese Mischung. Wir werden aber diese Flanke, eben angesichts der Situation, wie Sie gerade angesprochen haben, werden wir uns jetzt bei den Neukäufen, bei dem Wachstum etwas zurückhalten, weil wir eigentlich im Wachstum sehr, sehr gut vertreten sind. Das ist ja die Challenge bei der Struktur dieses Depots, was wir schon immer miteinander besprochen haben. Wir müssen eine gesunde Mixtur finden, langfristig orientiert. Wir sind ja in den Hightech sehr gut investiert mit Nvidia, mit Byte, mit Apple. Also die Funk sind wir eigentlich sehr, sehr gut vertreten. Das muss man sagen. Wir haben US-Finanzdienstleister drin mit Mastercard, wir haben Chemie drin, wir haben Rückversicherer drin, wir haben erneuerbare Energie drin. Also wir sind da eigentlich recht gut aufgestellt, auch gut diversifiziert über die Branchen. Von daher ist das so in Ordnung.
Herr Linke, ich sage herzlichen Dank und ich glaube, wir sollten mal eine Sondersendung machen, um uns nur über Aktienwerte zu unterhalten, die da in diesem Depot sind, um die vielleicht mal genauer vorzustellen und Ihre Gründe zu erfahren, warum gerade Sie diese Aktie dann mit ins Depot reinnehmen. Herr Linker, danke Ihnen und alles Gute, frohe Ostern.
Diesem Gespräch oder diesem Interview betreffend des Depots stehe ich selbstverständlich offen gegenüber und wünsche allen Zuhörern ein schönes, gesundes, wenn es ginge, friedliches Osterfest und bis zum nächsten Mal.
Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.